Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Ratgeber.
Verdünner, das kennen wir zum Beispiel vom Basteln her. Wenn die Farbe zum Beispiel zu dick ist, kann man sie mit Verdünner wieder flüssig machen. Das Wort Verdünner gibt es aber auch in der Medizin. Blutverdünner. Und wer Blutverdünner braucht, ist unter Umständen ernsthaft krank. Blutverdünner können lebensrettend sein. Philipp Job, der Ratgeberarzt, wie funktioniert ein Blutverdünner? Ist das gleiche Prinzip wie bei der Farbe? Wird also auch zähflüssiges Blut wieder flüssig gemacht?
Nicht ganz das gleiche Prinzip, obwohl wir im Volksmund sagen Blutverdünnung. Sonst käme ja das Blut am Schluss dann rosarot oder hellrosa raus. Das ist zum Glück nicht so. Es ist so, dass wir nicht Blutverdünnung machen, sondern wir machen eigentlich eine Hemmung von der Blutgerinnung, was aber viel weniger schön tönt.
Das heisst, es gibt ja da die bekannten Blutblättchen und jetzt, wenn die aneinander kleben und nicht mehr so schlieferig sind, was kann denn passieren?
Also wenn Blutblättchen aneinander kleben, wir uns zum Beispiel schneiden in den Finger, dann wollen wir ja, dass das möglichst schnell zugeht. Und das ist der Sinn dann von den Blutblättchen und von der Blutgerinnung und den Gerinnungsfaktoren. Es tut sich ein Blutpfropf bilden, ein Thrombus medizinisch gesagt, und dann steht einmal das Blut. Stillstand im Blut, ein Thrombus, der ist gut, wenn man sich schneidet oder verletzt. Der ist natürlich eine Katastrophe, wenn ein Gefäß einfach so zugeht und durch Blutung futsch ist.
Welche Folgen kann es haben, wenn so ein Bluttropfen ein Gefäß blockiert? Was kann da passieren?
Ja, wenn es zu ist, dann kriegt das Organ, das dahinter ist, einfach keinen Sauerstoff mehr. Dann kommt dort nichts mehr rein an Nährstoff. Das heisst, dass wir zum Beispiel Herzinfarkt haben, dass wir Schlaganfall riskieren oder bei stark verkalkten Gefäßen, wenn die zugehen, dann gibt es Raucherbeine, abgestorbene Beine und so weiter. Also eher die schlimmeren Szenarien. Und wenn das Zeug verklebt und dann auch noch weiter wandert, dann haben wir Lungenembolien oder verstopfte Gefäße an anderen Orten. Also auf Deutsch gesagt, eine medizinische Katastrophe.
Also ich fasse jetzt einmal schnell zusammen. Wichtig ist, dass die Blutblättchen nicht aneinander kleben, sodass es eben zu keiner Thrombose kommt, kein Blutgrinsel entstehen und die Gefäße nicht verstopft werden. Was kann man konkret dagegen tun, dass das eben nicht passiert?
Da muss man Medikamente nehmen, aber man kann nichts dagegen machen im Sinn von Ernährung. Es gibt Sachen, die die Blutgerinnung anheizen, die soll man vermeiden. Etwas vom Schlimmsten ist Rauchen. Das aktiviert die Blutgerinnung. Medikamente, die man nimmt, wo sogenannte Blutverdünner sind, das ist Aspirin, das ist das Marcumar, zwei Begriffe, die wichtig sind, und dann ein Stoff, Heparin, den man auch häufig braucht, für Blutverdünnung zu machen.
Jetzt haben wir gesagt, etwas vom Schlimmsten ist Rauchen, das man machen kann. Etwas, was ich auch immer wieder höre, ist, das wird einem schon früher eingebläut, man soll Beine nicht übereinander verschränken beim Sitzen. Ist das wirklich so schlimm?
Also es gibt keine Studie, die zeigt, dass man dann gerade mit einer Lungenembolie ins Spital muss. Aber bei Leuten, die wirklich Krampfadern haben oder Risikofaktor auch einmal eine Venenthrombose gemacht haben, empfehlen wir das auf jeden Fall nicht. Dann gibt es noch Zeitfaktor, übereinander schränken über mehrere Stunden. Also das sind Leute, die im Flugzeug sitzen und einen Film schauen über 3 Stunden und nicht merken, dass sie da verzwackelt drin sitzen. Das ist sicher nicht gut.
Wie dünn ist denn eigentlich mein Blut? Also kann man das so fragen? Oder kann man das so messen, wie dünn das Blut von jemandem ist?
Ja, die einfachste Messmethode, anfangs von der Blutwissenschaft, das ist in Finger schneiden und mit der Stoppuhr daneben sein und schauen, wie lange es geht. Geht etwa 20 Sekunden, dann ist es geronnen. Das ist die Gerinnungszeit. Wir messen auch die Gerinnungszeit, aber natürlich chemisch. Das heisst bei uns Quick, nach einem amerikanischen Chemiker. Das ist ein elektrischer Test. Und dann kann man in Einheiten sagen, wie schnell das System reagiert.
Gut, und tut vielleicht ein bisschen weniger weh, wenn sich jetzt alle selber im Finger schneiden, oder?
Viel weniger, obwohl wir müssen leider auch ein kleines Pixel machen, sogenanntes Flohstichli, aber das ist ja nicht so dramatisch.
Gut. Wie häufig muss man denn so eine Blutverdünnungskontrolle machen beim Arzt? Muss das regelmäßig?
wenn man Markum annimmt, das ist sozusagen der Ferrari von diesen Blutverdünnungsmitteln. Der ist sehr schnell, sehr wendig, aber wenn man da nicht aufpasst, ist, muss die Kurve dann mal draussen. Wenn man das nimmt, ja, muss man kontrollieren. Aspirin oder Heparin, also Spritzen, die man machen muss, die muss man nicht kontrollieren. Die haben so ein allgemeines Verdünnungsniveau. Beim Markum A, da geht man regelmäßig zum Arzt, zum Einstellen, weil das ist sehr individuell. Das tut den Stoffwechsel beeinflussen. Und das Markum A ist auch ein Ferrari, in dem, dass es heikel ist. Es hat Interaktionen. Man kann nicht alle Medikamente mitnehmen. Man muss sogar mit einfachen Sachen wie pflanzliche Medikamente oder mal ein Grippemittel oder so aufpassen und dem Apotheker sagen, dass man blutverdünnt ist.
Kann man das auch vielleicht sogar selber messen, wie mit dem Finger drin schneiden?
Ja, das kann man tatsächlich. Also der chemische Test, den wir hier brauchen, den wir in der Arztpraxis machen, wird jetzt auch von der Krankenkasse angeboten. Es gibt eine Stiftung, eine Schweizer Stiftung aus Krankenkassen und Verbänden, die die Maschinen machen. Die heisst Coagulation Care, aber ich tue jetzt das nicht buchstabieren. Das könnt ihr dann irgendwo auf die Website drauf tun. Das kann man machen. Kostet ungefähr 2'500 Franken, eine Schulung plus Gerät. Und was ich als Hausarzt auch nochmal betonen muss, es gibt Studien, die zeigen, dass Leute, die sich selber kontrollieren daheim, selber mit der Maschine einstellen, sind besser kontrolliert wie beim Hausarzt. Das tut mir ein bisschen weh, aber das ist es so.
Gut, das nehmen wir auch zur Kenntnis. Umgekehrt gibt es dann auch irgendwann einmal ein Problem daraus. Also kann es gefährlich werden, wenn man eine zu hohe Blutverdünnung hat.
Ja, das ist unangenehm. Was viele kennen, ist, dass man vor einer Operation aufgefordert wird, bitte Blutverdünner absetzen. Und da meint man natürlich auch Aspirin, Voltaren und andere Schmerzmittel, die Blutverdünnung machen. Dort will man es nicht. Also wo man schneidet, will man nicht immer haben, dass es viel blutet. Beim Operieren sicher nicht. Leute, die generell älter sind. Älter heisst jetzt medizinisch gesprochen so etwa ab 75. Leute, die mehrere Medikamente nehmen, die vielleicht auch noch Herz-Kreislauf-Probleme haben, nicht stabil eingestellt sind, vielleicht sich auch nicht so gut schauen. Dort haben wir schon eher Probleme, dass mit einer guten Blutverdünnung, mit Markum A vor allem, dass dort mehr Blutungen passieren. Das ist eine von den bekannten und sehr unangenehmen Nebenwirkungen, wenn man eben nicht gut kontrolliert ist. Ganz häufig sehe ich, vor allem im Winter, Nasenbluten, weil dort wird es trocken und dann blutet es viel länger. Und das kann sogar bis zu Hospitalisationen führen.
Und wir haben vorher dann schon mal ganz kurz Flugzeug angesprochen. Lange Flugreise, zum Beispiel auf Australien, hört man auch immer wieder, sollte man eigentlich Blutverdünner nehmen. Stimmt das?
Ja, das ist eine Modeerscheinung. Ich habe sehr viele Leute, die kommen und ein Spritzeli wollen für die Reise, weil die Freundin das auch hatte. Einfach gesprochen, Flugreisen über 5 Stunden, da gehört sicher Australien und vieles andere dazu, können einmal ein Risiko sein, vor allem aber bei Leuten, die schon bereits Thrombosen oder Blutgerinnungsstörungen hatten. Ich würde es jetzt nicht bei jedem einfach so empfehlen, vor allem Leute, die beim Flugzeug auch mal noch aufstehen, ein bisschen rumlaufen und viel trinken, sind eigentlich nicht im Risiko drin. Wenn man aber will, ich mache das selber auch, kann man mal so eine niedrig dosierte Spritzeli abgeben für lange Reisen. Oder, das wissen viele Leute nicht, man kann sogar einfach ein normales Kopfweh-Aspirin nehmen, etwa einen Tag vorher. Das hat etwa auch den 50%igen Effekt von einem Spritzeli. Und dann ist man wenigstens psychologisch gerüstet für die Reise.
Wunderbar. Was sind die 3 wichtigsten Kernsätze in Sachen Blutverdünnung, Philipp Job?
Ich finde wichtig, dass man weiss, unter Blutverdünnung, da gehören verschiedene Substanzen drin. Neben Aspirin, der ein Blutverdünner ist, aus Markum A, der ein sehr starker Blutverdünner ist, und dann aus Heparin, das man in Spritzenform gibt. Das nennt man alles Blutverdünnung. Blutverdünnung können wir genau steuern. Wir haben einen Test und ich möchte nochmal Werbung machen. Dort, wo es möglich ist, sollen doch die Leute das selber messen, wenn sie lebenslang eine Blutverdünnung einnehmen müssen. Und dann noch eine kleine Warnung. Markum A ist ein heikles Medikament. Das wissen alle, die was nehmen. Aber ist auch wichtig, dass man das sonst weiss. Man muss wissen, dass es Interaktionen hat. Eine Blutverdünnung, vor allem mit Markum A, ist etwas, was unter ärztliche Kontrolle gehört.
Unser DSS-Ratgeber Arzt Dr. Philipp Job ist das hier bei uns im Ratgeber Gesundheit.
Ratgeber. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.